Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Also wir standen ja vor dem Abgrund im März 2020. Aber alle Flughäfen standen vor dem Abgrund.
Es bleibt einfach herausfordernd. Aber das sind im Bau generell die Themen. Seit 155 Jahren erlebt die Bohr das Jahr für Jahr. Früher mehr, manchmal weniger. Weltkriege, der Kaiser. All die Themen haben wir schon hinter uns. Wir konzentrieren uns aufs Bauen, tun das, reden nicht viel drüber, liefern und leisten.
Ja, du, ich komme aus dem linken Lager, ja. Also ich war früher Punk und habe mich da engagiert und alles, ja. Und ich habe mit Freunden, mit denen ich jahrelang befreundet war und die auch sehr links kultiviert sind, die früher in der Hausbesetzerszene waren und so weiter, ja, das sind für mich jetzt in der Zwischenzeit die linken Nazis, weil du kannst mit denen nicht mehr reden. Also die waren früher gegen Konzerne, gegen den Staat, gegen die Institution. Und jetzt auf einmal, also vor allem seit Corona, glauben sie alles, was der Staat sagt, haben sich 58 Mal impfen lassen. Ich meine, jeder wie er will, gell, bin ich völlig okay. Finden die Politik super, würden alles unterstreichen, finden Konzerne super. Und dann denke ich auch voll, ey, wer hat euch das Gehirn gewaschen? Früher wart ihr so skeptisch gegen alles und auf einmal seid ihr die größten Fans dieser Regierung. Ne? Gut, ist ja natürlich jetzt auch, weil ihre Buddies in der Regierung sitzen, von den Grünen und von den Linken.
Mehr dazu gleich hier in diesem Börsenradio to go Podcast. Heute ist Donnerstag, 21. März 2024. Die Rekordjagd im DAX geht weiter. Der DAX erreichte am Nachmittag nochmal ein neues Allzeithoch bei 18.178 Punkte. Ja, und zum Xetra-Schluss landete der DAX bei 18.173, 0,9% höher. Und schauen wir noch nach Wien zum Total Return ATX 7.728, ein Plus von 0,9%. Auch Gold auf Rekordhoch mit 2.220 US-Dollar. Aus dem Börsenradio-Studio heute meldet sich Peter Heinrich mit Kollege Andreas Groß. Heute gab es nur einen kleinen Duft, eine kleine Duftnote beim Börsengang von Douglas. Zudem haben wir diese Interviews für Sie heute. Technotrans, Transformation Future Ready. Fraport 2023, mehr Passagiere, mehr Umsatz, mehr Gewinn, aber keine Dividende. Marc Friedrich zu Bitcoin und klare Kritik an der Ampel-Hampel-Regierung. Nemetschek, CFO-Ziele, Wachstum, stabile Profitabilität und kontinuierliche Dividendenerhöhung. Alice Wögenbauer von drei Banken Generali sagt, Granolas versus Magnificent 7. Und knappes Gut Kupfer, eine Analyse von David Hartmann von Tobel.
Alice Wögenbauer und ich bin der Geschäftsführer der drei Banken Generali Investment in Linz.
Die FED hat offensichtlich überhaupt keine Eile, die Zinsen zu senken. Dort ist man in einem anderen Zyklus. Was für eine Botschaft hatte denn in Ihren Ohren der offensichtlich und sichtlich entspannte Jerome Powell für die Märkte?
Die Botschaft war so, dass man sagt, alles läuft in die richtige Richtung. Wir haben keine Eile, aber auch die Aussagen waren dann so, dass man sagt, die Inflationsraten bewegen sich dorthin, wo wir es haben wollen. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor gut, aber so, es war schon ein Zeichen, dass der Marktkonsens, dass es erste Zinssenkungen im Juni geben wird, denke ich, richtig ist. Und dementsprechend haben auch die Märkte auf diese Aussagen, die wenig spektakulär waren, positiv reagiert. Das heißt, die Fed macht das aus meiner Sicht recht gut und sagt eigentlich durch die Blume, wir entscheiden, wann wir etwas tun und wir gehen nicht zwingend nach den Wünschen des Marktes.
Schauen wir nochmal genauer auf die Börsenlage des Tages. Die Wall Street erhielt gestern Abend schon einen deutlichen Schwung durch die Aussichten auf 13 Senkungen noch in diesem Jahr. Besonders der Technologiesektor erlebte starke Kursgewinne. Ein unerwartet starker Quartalsbericht des Speicherchip-Herstellers Micron trieb die Aktie um fast 18% auf ein neues Rekordhoch von 113,50 Dollar. Trotz der anfänglichen Euphorie, sowohl nach der FED-Sitzung als auch auf dem Parkett heute Morgen, kam es bei Douglas und im DAX zu einem leichten Kater zuerst. Mit dem technischen Ziel von 18.156 Punkten vorerst erreicht, steht der Markt aber nun vor der Herausforderung, eine neue Richtung zu finden. Die Frage ist nun, was nach der nahezu sicheren Zinssenkung der Fed im Juni für weitere Kurssteigerungen sorgen könnte. Diese Frage bleibt offen.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
Ja, schönen guten Tag, Herr Groß. Mein Name ist Matthias Zieschank. Ich bin CFO der Fraport AG seit 2007. Von der Ausbildung her bin ich Volkswirt und betreibe eben seit 17 Jahren das Flughafengeschäft hier. Und Flughafengeschäft heißt Fraport AG, börsennotiertes Unternehmen mit einem Portfolio von annähernd 30 Flughäfen weltweit, wobei natürlich der größte Flughafen der Frankfurter Flughafen selber ist.
Und Sie haben gerechnet, die Zahlen zusammengeschoben, die Umsätze, die Ergebnisse, und wir sprechen jetzt über die endgültigen Zahlen 2023. Überschrift: mehr Passagiere, mehr Umsatz, mehr Gewinn, aber keine Dividende. Das ist also so der rote Faden. 2023 stieg der Umsatz von Deutschlands größtem Airport auf 4 Milliarden Euro von 3,2. Operativ steht ein Rekordwert von 1,2 Milliarden, ist ein Plus von 17%. Das Ergebnis nach Steuern klettert von 167 auf 431. Herr Zieschang, haben sich die Corona-Turbulenzen jetzt gelegt oder haben sich zunächst nur mal die Scherwinde verzogen?
Also Corona ist zwar noch da, aber das betrifft jetzt nicht mehr negativ unser Geschäft. Insofern hat sich die ganze Branche eigentlich sehr schön wieder erholt und entwickelt, natürlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ein verbleibender Unterschied ist der, dass der privatreisende Verkehr, wir nennen das Leisure-Verkehr, sich wieder komplett auf dem Vor-Corona-Niveau befindet, teilweise sogar drüber, das heißt über 100%. Im Geschäftsreiseverkehr sieht es anders aus, bedingt einfach durch die neuen Arbeitstechniken, durch Videokonferenzen etc. wird weniger geschäftsmäßig geflogen. Da sind wir ungefähr auf dem Niveau von 60% des Vorkrisenniveaus, und das ist auch das neue Normal. Wird aber letztendlich mehr oder minder vollständig kompensiert durch die sehr gute Entwicklung im Privatreisen.
Ich hatte kürzlich gesprochen mit einem Kollegen von Ihnen, mit Günter Ofner, Finanzverstand in Wien. Und der hat so ein bisschen ausgeteilt mit seinem Wiener Charme sozusagen gegen die Konkurrenz. Und zwar gegen die Konkurrenz, die viele Dienstleister ausgelagert hat. Was dann wieder zur Folge hatte, dass man nach der Pandemie eben keine Leute bekommen hat. Die haben sich andere Jobs dann irgendwo gesucht. Und ich muss sagen, auch aus eigener Erfahrung, da ist was dran. Nur relativ langsam hat sich das Personal zum Beispiel bei Security, bei den Loadern und so weiter wieder eingespielt. Was ist denn Ihre Lernkurve daraus? Wollen Sie dieses Personal nicht doch lieber dauerhaft an Bord holen und halten?
Also outgesourced in dem Sinne haben wir ja nichts. Wir mussten, also wir standen ja vor dem Abgrund im März 2020. Und der Unterschied, aber alle Flughäfen standen vor dem Abgrund. Der Unterschied zwischen uns und beispielsweise Wien war, dass Wien in der Situation war, keine Investition zu dem Zeitpunkt tätigen zu müssen. Wir hatten, das war dann auch zu dem Unglück, kam dann noch Pech hinzu. Wir hatten eine Situation, dass wir parallel vier große Investitionsprogramme gefahren haben. Das war in guten Zeiten schon ein Riesenbrocken, den wir vor uns hatten. Und jetzt kam Corona. So, und jetzt hatten wir keinen Verkehr mehr, keine Umsätze mehr und Rieseninvestitionsprogramme, die vertraglich kontrahiert waren und die liefen. Also wir haben das Ganze runterskaliert. Das mussten wir auch machen, weil wir eben diese Milliardenausgaben auf der Investitionsseite hatten, die wir nicht stoppen konnten, weil wir die Verträge hatten. Wir waren da wirklich vor dem doppelten Abgrund und mussten deswegen also massiv Personal runterfahren. Sonst hätten wir es nicht geschafft.
Starten wir mit den Firmenmeldungen. Douglas hat einen verhaltenen Start an die Börse hingelegt. Mit einem ersten Kurs von 25,50 gegenüber einem Ausgabepreis von 26 Euro. Der Börsengang bringt Douglas rund 850 Millionen Euro ein, die zum Schuldenabbau verwendet werden. BMW setzt trotz der aktuellen Marktschwäche auf einen deutlichen Anstieg der Elektroautoverkäufe im laufenden Jahr. Besonders in den USA.
Michael Finger, CEO der Technotrans.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Zitat: Thermomanagement ist eine der gefragtesten Technologien und beschert uns zweistellige Umsatzraten. So eine der Key-Aussagen aus unserem letzten Börsenradio-Interview. Lassen Sie uns für die Aktionäre über die Zahlen 2023 sprechen. Konzernumsatz plus 10% in Höhe von 262 Millionen. Das Konzernergebnis, also das EBIT, blieb trotz temporärer Belastungen mit 14,2 Millionen Euro konstant. Es wird jetzt für die Dividende eine Ausschüttung von bis zu 50% des Konzernüberschusses geben. Was wird es denn an Dividende geben? Was ist denn Ihr Vorschlag?
Ja, das Ergebnis pro Aktie ist 1,24 Euro und wir haben eine langjährige Dividendenpolitik, die wir auch fortsetzen möchten. Das ist eine 50-prozentige Ausschüttungsquote und bei einer 50-prozentigen Ausschüttung entspricht das 62 Euro Cent je Aktie. Und das ist auch der Vorschlag, den wir der Hauptversammlung dann entsprechend vorschlagen werden. Das entspricht dann auch der entsprechenden langjährigen Erwartungshaltung.
In der Pressemeldung hieß es, trotz temporärer Belastungen. Was waren denn das für Belastungen?
Ja, das waren Belastungen, die gerade im ersten und zweiten Quartal 2023 auf uns niedergeprasselt sind. Das waren die Preiserhöhungen durch Lieferanten Anfang 2023, die wir nur mit einem zeitlichen Versatz an unsere Kunden weitergeben konnten. Das ist ja immer sehr schwer, den genauen Zeitpunkt zu treffen, dass da ein perfekter Wash entsteht. Wir haben einen enormen Auftragsrückstand gehabt im 2023er Jahr, den wir dann zusätzlich mit in Anspruchnahme von Fremdfirmen und von Leiharbeitern abgebaut haben. Das hat natürlich einen finanziellen, temporären Impact gehabt. Und wir sind natürlich auch in China durch die rückläufige Wirtschaft ein bisschen gebeutelt gewesen, haben unseren Standort dort restrukturiert. Und das waren natürlich alles temporäre Kosten, genauso wie das Strategiereview, was wir zum Überprüfen der strategischen Ausrichtung uns nochmal auferlegt haben. Also das waren die temporären Belastungen, die dann so zur Mitte des Jahres 2023 dann aber auch durch waren, sodass wir das auch dann ergebnistechnisch gut nachverfolgen konnten. Wenn Sie sich die einzelnen Quartale ergebnisseitig anschauen, waren die ersten beiden Quartale doch etwas belasteter und der Ausblick Quartal 3 und Quartal 4 mit einer Marge deutlich über 6% EBIT haben schon gezeigt, dass das sich ausgeschlichen hat.
Wir hatten uns ja im letzten Jahr schon öfters über den Großauftrag für die Kühlung der Schnellladesäulen von ADS Tech Energy unterhalten. Wie groß ist denn dieser Auftrag jetzt wirklich geworden? Wie viel haben Sie neu dazu bekommen und ja, wie viel hat das jetzt zur guten Bilanz beigetragen?
Ja, zum einen ist es ja erstmal ein Folgeauftrag. Der erste Auftrag war schon sehr groß. Das war der größte Auftrag bei uns in der Elektromobilitätsgeschichte. Der zweite, den Sie gerade ansprechen, der ist im sehr hohen einstelligen Millionenbereich. Er hat eine Lieferzeitdauer von 12 Monaten. Wir werden also jetzt schon im April damit anfangen, diese Geräte zu produzieren und hoffen, dass da noch mehr dazukommt.
Rheinmetall hat einen neuen Großauftrag der Bundeswehr über bis zu 123 Panzerfahrzeuge im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro gesichert. Die Auslieferung soll 2025 beginnen. Bayer erwartet von seinem Krebsmedikament Nubeqa dieses Jahr erstmals Milliardenumsätze und sieht sich im Pharmageschäft gut positioniert.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO und Co-Owner der Porr AG.
Also wenn Sie da so breit aufgestellt sind, das macht sich natürlich dann auch bemerkbar im entsprechenden Umsatz. Also Umsatz gesteigert, aber auf der anderen Seite den Materialaufwand reduziert. Aber für mich klingt das so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises in der Bauindustrie.
Wir haben natürlich sehr viel, dadurch, dass wir sehr viel Generalunternehmer, Totalunternehmer und sehr viel Eigenleistungen machen, haben wir natürlich auch ein bisschen gesteigerte Personalkosten einerseits. Und wir versuchen natürlich sehr genau Prozesse, das Ganze optimieren, das Ganze Engineering. Und da ist es uns eben gelungen, durch ein ganz straffes Forderungs- und Kostenmanagement die Kosten im Griff zu behalten.
Wie ist denn jetzt die Auftragslage momentan? Wie würden Sie die beschreiben?
Bei uns top. Also wir haben ein Orderbuch von mehr als 8,5 Milliarden aus dem letzten Jahr. Das haben wir in das 24er Jahr mitgenommen. Wir haben immer eine sehr selektive Auftragshereinnahme betrieben die letzten Jahre. Das heißt, das ist auch ein sehr werthaltiger Auftragsbestand und laufend kommen neue Aufträge dazu. Das heißt, wir sehen für das Jahr 2024 eine moderate Leistungssteigerung, aber durchaus auch eine Ergebnissteigerung.
Aber sagen Sie nochmal, die Datacenter, ich höre das immer wieder, dass da was gemacht wird und dass ja die KI auch entsprechende Rechner und Rechenleistungen braucht und so weiter, dass man da viel Platz braucht. Ich höre jetzt aber zum ersten Mal von Ihnen, dass sich da tatsächlich was tut, dass da also irgendwo Stein auf Stein gesetzt wird. Wie groß ist denn das Thema?
Also bei den Datacentern kann man nur sagen, der Markt wird in den nächsten paar Jahren bei rund zwischen 4 und 5 Milliarden Euro betragen. Wir haben zum Beispiel zwei gerade fertig gebaut in Warschau. Wir bauen eines gemeinsam mit den polnischen Kollegen in Berlin. Wir sind an einigen Projekten in Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich dran. Wir haben gerade wieder einen Auftrag in Österreich für Erweiterung eines Datacenters. Also da ist spezielles Know-how gefragt. Da geht es um wahnsinnig kurze Bauzeiten, wo der Termin unbedingt eingehalten werden muss. Es geht um hohe Sicherheitsstandards, Haustechnik plus Bauen, alles vereint. Sie brauchen da ganz erfahrene Teams. Unsere Teams sind über die nächsten Jahre ausgelastet, mehr als ausgelastet in dem Bereich. Das schaut gut aus.
Und so ein Datacenter, ist das jetzt eine größere Garage oder ist das so groß wie eine Turnhalle? Was sind das für Umfänge?
Wir beginnen so alle bei 100 Millionen und die neuen Planungen gehen eher 500, 800 Millionen pro Stück. Also wenn Sie drei Datacenter, das ist ja der Grund, warum Sie dann alle irgendwo in einer Nähe sind, Da brauchen Sie dann schon ein eigenes Kraftwerk daneben, damit das mit der Energie geleistet wird. Und wo wir da ja hinkommen werden, wenn so viele Data-Centers benötigt werden, ja, das Thema Energie, und wenn dann nicht vorgesorgt wird, werden wir da ein Problem kriegen.
Siemens übernimmt die Sparte industrielle Antriebstechnik von EBM Papst. Rund 650 Mitarbeiter sind von dem Verkauf betroffen, der Mitte 2025 abgeschlossen sein soll. RWE sichert sich 800 Megawatt Windleistung von Nordex und stärkt damit seine Position im europäischen Markt für erneuerbare Energien.
Die Amerikaner haben die großartigen Sieben, die Magnificent Seven oder Mag Seven, wie sie auch kurz genannt werden. Und in Europa gibt es sowas auch, habe ich gelernt die Tage immer wieder. Das sind die Granolas, also ein Basket sozusagen von den 11 kapitalstärksten Unternehmen, die den Markt bestimmen. Jetzt mal grundsätzlich gesagt, was sagt denn dem Anleger so eine Betrachtung?
Wenig. Das sind Begriffe, wo man sich auch fragt, wie kommt das zustande? Auch hier Granolas im Prinzip sind oft auch, das muss man ganz nüchtern sehen, Investmentbank dahinter, die marketinggetrieben halt irgendwelche Baskets verkaufen wollen, und dann entstehen solche Begriffe. Ich habe das auch gelernt in den letzten Wochen. Wenn man diese Granolas dann durchgeht, dann fragt man sich, wie eine Roche da reinkommen kann. Roche ist seit 10 Jahren eine Enttäuschung. Der Kurs hat sich jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren in Summe betrachtet nicht bewegt. Aber so ist es halt. Andererseits gibt es schon auch in Europa Unternehmen, die auch mit dieser Dynamik der Super Seven in den USA mithalten können. Ganz konkret sind das Titel wie Novo Nordisk oder ASML. Aber ich bin kein Fan von diesen Begriffen, die auch akustisch irgendwie nicht sonderlich harmonisch klingen.
Die Porsche SE konnte seine Schulden um fast 1 Milliarde Euro reduzieren, unterstützt durch Dividenden von VW und Porsche sowie durch Steuererstattungen. Talanx strebt nach einem Rekordgewinn einen noch höheren Überschuss von mehr als 1,9 Milliarden Euro für 2025 an.
Marc Friedrich, Finanzbuchautor, 7-facher Bestsellerautor, sogar jetzt in der Zwischenzeit Honorarberater und Gründer des Investmentbriefs Friedrich.Report.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hi Marc, servus.
Servus Peter, schön dich zu sehen und zu hören.
Bitcoin, 72.000 US-Dollar. Was sagt das über die Wirtschaftskraft der Welt aus?
Es zeigt vor allem auf, dass alle Fiat-Währungen, alle Papierwährungen auf einem Allzeittief sind und dass die Menschen immer mehr das Vertrauen verlieren in die Papiergeldwährungen. Und der Untertitel von meinem neuen Buch ist ja auch, warum unser Geld stirbt. Und das ist ein Indikator, weil nicht nur das digitale Gold ist auf einem Allzeithoch, sondern auch das Gold generell. Und wir sehen eine Flucht in Sachwerte. Und deswegen, ja, es zeigt auf, dass wir Probleme haben, dass wir eine Akkumulation von Krisen sehen und die Menschen Sicherheit suchen.
Thema Gold. Gold so hoch wie nie, Richtung 2200 US-Dollar. Du hast es gerade angesprochen. Die Börsen stehen auch so hoch. Rekorde. Habemus 18.000 und KI-Rallye. Nicht alle Aktien laufen gut. Okay, das wissen wir. Aber warum ist dann auch Gold so gestiegen? Normalerweise passt es ja nicht zusammen. Entweder steigt die Börse, die Indizes oder dann ein anderer Sachwert, typischerweise Gold.
Ja, du hast vollkommen recht. Eigentlich sind hohe Zinsen, die wir ja momentan haben, Gift für Gold, eigentlich auch für Tech-Werte, als auch natürlich für Bitcoin. Aber wir sehen eine Abkoppelung. Warum? Weil erstens haben wir eine neue Zeitrechnung, meiner Ansicht nach. Geopolitisch ist einiges aus den Fugen geraten. Aber wir haben natürlich enorme Liquidität an den Seitenrändern, weil erstmalig durch den Corona-Crash hatten wir nicht nur die Notenbanken, die das System mit Geld geflutet haben, sondern auch auf fiskalischer Seite wurden ja Checks rausgeschickt, Inflationsprogramme gestartet, und da haben wir von beiden Seiten so viel enorme Liquidität gesehen, dass die jetzt natürlich die Märkte nach oben treibt. Und da muss ich ganz klar sagen, the trend is your friend. Natürlich haben wir Bubble Territory erreicht. Natürlich sind die Bewertungen teilweise jenseits von Gut und Böse. Aber wir wissen ja, der Markt kann länger irrational sein, wie der Short-Seller irgendwie liquide sein kann. Und aus dem Grund, the trend is your friend. Die Party kann noch lange weitergehen, weil wir sehen, Reverse Repo hat noch einiges an ein paar hundert Milliarden Dollar, die zur Verfügung stehen. Und jetzt wurde ja am 11. März das BTFP-Programm der Fed, also Bank Term Funding Program, beendet. Und das kann natürlich sich in den nächsten Wochen dann auch negativ auswirken auf die Liquiditätslage der Banken und der Finanzwelt. Und darauf muss man achten. Also immer die Geldmenge anschauen, immer die Liquidität anschauen. Die ist der Treiber von solchen Hossen.
United Internet verzeichnet Zuwächse beim Umsatz und Gewinn, dank eines anhaltenden Kundenzustroms. Die Dividende bei 50 Cent bleibt bestehen. Eine mögliche Kartellklage gegen Apple in den USA könnten schwerwiegende Vorwürfe wegen des Verweigerns des Zugangs zu iPhone-Funktionen für Mitbewerber nach sich ziehen.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist David Hartmann. Ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Österreich und Deutschland.
Von Tobel hat jetzt einen Copper-Mined-Basket zusammengestellt. Was ist denn hier alles drin?
Genau, das ist so für alle Anleger, die sagen, von der Kupferthematik bin ich überzeugt und würde mich da auch gern positionieren, will aber nicht in den Rohstoff direkt investieren. Und dann kommt eben der Gedankengang, dass man sagt, naja, wenn eben ein Produzent oder wenn die Nachfrage eines Gutes eines Produzenten eben zukünftig steigen sollte, dann sollte auch der Produzent davon profitieren können. So geht man eben den Umweg über die Aktie. Und da haben wir einen Basket eben von großen Kupferproduzenten zusammengestellt, der über ein Partizipationszertifikat eben abgebildet wird. Und klar, da sind Namen drin wie Rio Tinto, Glencore oder Freeport-McMoRan. Und ja, aber auch einige aus Asien, die mir vorher noch nichts gesagt haben. Und einfach mal auf der Webseite markets.vontobel.com vorbeischauen, sich das Produkt anschauen und auch mal die Basket-Zusammensetzung. Das ist sicherlich der ein oder andere Titel, den der Zuhörer so noch nicht gehört hat.
Ja, und das ist auch, glaube ich, der Vorteil, wenn man so ein Zertifikat sich nimmt, da gibt es Experten, die schauen sich das an.
Ja, eben, das muss man nicht selbst machen. Ich hatte auch wirklich, klar, also Rio Tinto und so, die kennt man natürlich schon, aber wer von uns ist jetzt wirklich ein riesen Kupferspezialist? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Nischenmarkt, was auch komisch ist, weil man es irgendwie jeden Tag man benutzt es und man ist es einem nicht so bewusst. Und klar, da gibt man die Arbeit natürlich an Experten ab und muss sich so keine Gedanken machen, kann einfach und effizient über ein Zertifikat eben in so einen ganzen Korb voll Kupferproduzenten investieren.
Eigene Inkompetenz. Oh ja, wir haben ja ganz viele Vorstandsinterviews hier bei Börsenradio und dann nicht alle Vorstände sind offen und sagen das, was sie denken im Interview. Manchmal erst muss die Aufnahme beendet sein und dann sprechen sie und deutsche Wirtschaft leidet schon extrem unter der momentanen Regierung. Also man hat so den Eindruck, die Bundesregierung schafft Deutschland irgendwie ab wirtschaftlich momentan. Das ist ganz extrem und ganz viele Arbeitsplätze gehen leider verloren und leider ins Ausland. Das ist eigentlich eine kommende Katastrophe. Die merken wahrscheinlich erst die neuen Generationen, die Jüngeren, die so viel Euphorie in die neue Regierung gesteckt haben, die merken das wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren, wenn dann alle spätestens ihre Konten geplündert werden.
Ja, interessanterweise, Peter, habe ich das ja schon vor 2 Jahren, als die Ampelregierung ins Amt kam, prognostiziert und vor einem Jahr nochmal wiederholt und es gab scharfen Gegenwind. Pessimist, Crash-Prophet, sieht alles so negativ und jetzt haben wir den Salat. Es geht mir nicht darum, Recht zu behalten, sondern es geht mir darum, einfach in einer pluralistischen Demokratie Sachen anzusprechen, die wichtig sind, ohne diffamiert zu werden. Und ich wurde zum Beispiel zu NTV, werde ich nicht mehr eingeladen. Dann habe ich gefragt, wieso, ja, an ihren Aussagen wegen ihrer Person, bla bla. Also wo sind wir eigentlich? Sind wir jetzt in der DDR oder was? Oder im Dritten Reich? Wie, dass man nicht mehr das sagen darf, was Realität ist. Ne? Also weil die Realität wird uns irgendwann auf die Füße fallen. Da bin ich ganz bei dir. Und es war einfach ein Gehirnfurz, perfekt funktionierende Atomkraftwerke abzuschalten. Und nur weil ich gesagt habe, hey, ich bin dagegen, war ich gleich fossiler Lobbyist. Ja, also es gibt keine Diskussionsmöglichkeit mehr. Es gibt nur noch dann Phrasenbashing und Diskreditierung und Stigmatisierung und man wird in eine Schublade abgestempelt. Und ich meine, es war absehbar, dass wir jetzt Deindustrialisierung sehen. Wir sehen Unternehmensinsolvenzen auf einem Allzeithoch fast schon, ne? 10-Jahres-Hoch. Wir sehen, dass Unternehmen wie Stihl nicht in Deutschland bauen, sondern sogar im Hochlohnpreisland Schweiz.
In der Schweiz, ja.
Ist das? Stihl kommt aus meiner Heimat, hier aus Waiblingen, ja, und die sagen, ach nö, Deutschland ist zu teuer, ich gehe in die Schweiz. What? Wenn die sagen würden, Polen, okay, aber Schweiz. Ich meine, wenn jetzt nicht diese Hampel-Regierung aufwacht, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Weil wenn die so weitermachen, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn natürlich Populisten immer stärker werden, weil das sind die größten Wahlkämpfer der Populisten, unsere jetzige inkompetente Regierung. Und wenn man jetzt nicht mehr sagen darf, dass die inkompetent ist und es sogar fast an Majestätsbeleidigung krankt, ja, oder leidet und Angst haben muss, dass man irgendwie vor Gericht gezogen wird oder eine Hausdurchsuchung bekommt, liebe Leute, also wenn jetzt nicht die Letzte auffällt, dass hier was falsch läuft, dann weiß ich nicht, was es für eine Zukunft geben wird.
Das war's. Die Börse in einer guten, kurzen Zusammenfassung vom börsenradio.de. Und dort finden Sie auch alle Interviews in Langform. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit 5 Sternen. Danke für Ihre Mühe. Und morgen geht's weiter, gleich am Vormittag mit Christian Drastil und den Live-Blick auf die Börsen in Österreich und in Deutschland. Zum Abschluss noch eine Börsenweisheit von André Costolani. Er sagte, wer die Börse verstehen will, muss nur realisieren, dass dort Menschen mit Geld auf Menschen mit Erfahrung treffen. Und am Ende haben die Menschen mit Erfahrung das Geld und die Menschen mit Geld die Erfahrung. Damit verabschieden wir uns für heute aus dem Börsenradiostudio. Bleiben Sie investiert, aber vor allem bleiben Sie gut informiert.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.